Auch wenn Ensei Tankardo zur Zeit des Zweiten Weltkriegs noch nicht geboren war, hatte er sich eingehend mit diesem Thema beschäftigt. Vor allem mit der Atombombe von Hiroshima, die ihn der Möglichkeit beraubt hatte, seine Mutter kennenzulernen. Sie war bei seiner Geburt an einer Komplikation gestorben, die der Verstrahlung zuzuschreiben war, die sie sich viele Jahre zuvor zugezogen hatte. 1945 hatte sie sich wie viele andere bei einem der Hilfszentren für die Strahlenopfer von Hiroshima als freiwillige Helferin gemeldet. Dort wurde sie selbst zur Hibakusha, zur Verstrahlten. 19 Jahre später lag die nunmehr 36-Jährige mit unstillbaren inneren Blutungen im Kreissaal. Sie wusste, dass sie dem Tod geweiht war. Aber sie wusste nicht, dass ihr der vorzeitige Tod das ultimative Entsetzen ersparen würde. Ihr einziges Kind war missgebildet. Enseis Vater schaute seinen Sohn kein einziges Mal an. Vom Verlust seiner Frau aus der Fassung gebracht und beschämt über einen Sohn, der nach Auskunft der Schwestern missgebildet war und vermutlich die Nacht nicht überleben würde, verschwand er aus der Klinik. Ensei Tankardo kam in ein Waisenhaus. Jede Nacht betrachtete er seine verkrüppelten Fingerchen. Er schwor Rache gegen das Land, das ihm die Mutter geraubt und seinen Vater dazu getrieben hatte, ihn zu verstoßen. Im Februar vor Enseis 12. Geburtstag meldete sich jedoch ein Computerhersteller und erkundigte sich, ob er an einem Test von speziellen Computertastaturen teilnehmen könne, die diese Firma für behinderte Kinder entwickelt hatte. Binnen kürzester Zeit wurde der Computer sein Leben und Ensei bekam später sogar ein Stipendium der Doshisha-Universität. Bald war er in ganz Tokio als Fuksha Kisai bekannt, das verkrüppelte Genie. Im Lauf der Zeit erfuhr Ensei aus seinen Büchern auch vom japanischen Angriff auf Pearl Harbor und den japanischen Kriegsverbrechen. Sein Hass auf Amerika verlor sich allmählich. Er vergaß den Racheschwur seiner Kindheit und wurde überzeugter Buddhist. Mit 20 war Tankardo in Programmiererkreisen so etwas wie eine Kultfigur geworden. IBM bot ihm eine Stellung in Texas an. Ensei sagte mit Begeisterung zu. 3 Jahre darauf hatte er bei IBM aufgehört und entwickelte eigene Software. Von der Welle der Public-Key-Chiffrierung nach oben getragen, verdiente er mit Chiffrierprogrammen ein Vermögen. Wie andere Spitzenprogrammierer von Verschlüsselungsalgorithmen wurde auch Ensei von der NSA umworben. Er unterhielt sich mit Commander Strassmore freimütig über seinen Hintergrund, seine einst feindselige Haltung gegenüber den Vereinigten Staaten und über seine Pläne für die Zukunft. 4 Monate später begann er in der kryptologischen Abteilung der National Security Agency zu arbeiten. Seine Kollegen verehrten ihn. Ensei war der kreativste Programmierer, den sie je erlebt hatten. Man schätzte ihn als freundlichen, aufrichtigen Mitarbeiter. Seine anständige Gesinnung war über jeden Zweifel erhaben. Moralische Integrität war für ihn ein unverzichtbarer Wert. Der Schock, den seine Entlassung aus der NSA ausgelöst hatte, war enorm gewesen. Wie alle anderen Mitarbeiter der Kryptoabteilung hatte auch Ensei am Translator-Projekt in dem Glauben mitgewirkt, dass der Großrechner nur bei Vorliegen einer Genehmigung durch das Justizministerium zur Dechiffrierung von E-Mails herangezogen werden dürfe. So sollte verhindert werden, dass die NSA unterschiedslos Einblick in vertrauliche Mitteilungen gesetzestreuer Bürger nehmen konnte. Auf einmal jedoch hieß es, man habe den Plan ändern müssen. Da die NSA in Fällen der Terrorismusbekämpfung häufig unter enormen Zeitdruck geriet, sollte der Translator ein frei verfügbares Dechiffriergerät bleiben, über dessen täglichen Einsatz einzig und allein die NSA zu entscheiden hatte. Tankardo war empört, denn das bedeutete, dass die NSA jede E-Mail öffnen und ohne Wissen des Absenders darin herumschnüffeln konnte. Er war nicht davon abzubringen, dass hier eine massive Verletzung von Bürger- und Menschenrechten vorlag. Er kündigte und setzte sich über den ungeschriebenen Ehrenkodex der NSA hinweg, indem er mit der Electronic Frontier Foundation Kontakt aufzunehmen versuchte. Tankardo war im Begriff, die Computernutzer der ganzen Welt mit der Enthüllung aufzurütteln, dass die amerikanische Regierung die Öffentlichkeit mit einer geheimen Dechiffriermaschine hinters Licht führe. Der NSA blieb keine andere Wahl, als ihn mundtot zu machen. Es wurde für ihn zu einer fatalen öffentlichen Blamage. Die NSA hatte befürchtet, dass es ihm gelingen könnte, die Öffentlichkeit von der Existenz des angeblich gescheiterten Translator zu überzeugen. Die Schadensbegrenzungsexperten der NSA hatten entgegen Strassmores Wunsch Gerüchte in Umlauf gesetzt, die Tankados Glaubwürdigkeit gründlich erschütterten, worauf er in Fachkreisen kein Bein mehr auf den Boden bekam. Niemand wollte etwas mit einem der spionageverdächtigten Krüppel zu tun haben, schon gar nicht, wenn er sich mit absurden Behauptungen über eine geheime US-Dechiffriermaschine die Freiheit zu erkaufen suchte. Das Merkwürdigste an der Sache war, dass Tankadu für die Verleumdungskampagne gegen ihn Verständnis aufzubringen schien. Seine Reaktion ließ weder Zorn noch Wut erkennen, nur eiserne Entschlossenheit. Als der Sicherheitsdienst ihn abführte, hatte er Strassmore mit stoischer Ruhe eine letzte Warnung zukommen lassen. Jeder Mann hat ein Recht auf Geheimnisse. Der Tag wird kommen, an dem ich dafür sorge, dass es dabei bleibt.